Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
In der heutigen Folge geht es um einige der gefährlichsten Männer der Republik. Es geht um Sexual- und Gewaltverbrecher, Psychopathen und Narzissten. Es geht um Manipulationskünste und Aggressionen, die im Verborgenen schlummern. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und spreche für Spurensuche mit der Psychologin Gilda Giebel über ihre Arbeit als Therapeutin in der Sicherungsverwahrung. Dem Ort, an den Verbrecher kommen, die als so gefährlich gelten, dass man sie auch nach ihrer Haft nicht freilassen kann. Heute treffe ich ausnahmsweise mal jemanden im Studio und nicht bei ihr zu Hause. Vielen Dank auch an unsere Gästin, dass sie hergekommen ist. Es ist eine Frau, die für Spurensuchen wenig aus dem Muster fällt, aber wie ich finde, sehr Spannendes zu erzählen hat und jetzt eben auch gerade ein Buch veröffentlicht hat, das den Namen Triebhaft trägt. Und sie fällt deshalb aus dem Muster, weil ihr Job es lange Zeit war, Verbrechen nicht in, sondern man kann sagen, aus dem Knast zu bringen. Sie hat als Therapeutin in der Sicherungsverwahrung gearbeitet und das ist Gilda Giebel und ich sage herzlich willkommen hier im Studio.
Ja, danke schön.
Frau Giebel, Kriminalpsychologin oder forensische Psychologin ist ja ein sehr, sehr weit verbreiteter Jobwunsch, aber wie wird man's?
Ja, indem man erstmal Psychologie studiert und dann eine Uni wählt, an dem es auch forensische Seminare und Vorlesungen gibt. Es gibt auch spezielle Universitäten, die zum Beispiel Kriminalpsychologie als Studiengang anbieten, das ginge auch. Ja, aber in meinem Fall war es so, dass ich tatsächlich ganz normal Psychologie studiert habe, mit Bachelor und Master und erst im Master mich dann vertieft habe in der forensischen Psychologie. Das war dann an der Uni Konstanz, da gab es dann eben schon eine Kooperation auch mit den Forensikern in Zürich. Die haben dann so Theorieseminare angeboten und dann war es auch ganz aufregend für mich, weil ich dann auch ein erstes praktisches Seminar hatte und dann auch mit Straftätern aus dem Maßregelvollzug, also Untergebrachten aus dem Maßregelvollzug, reden konnte in so einer kleinen Therapiegruppe von Studierenden, ja.
Die meisten träumen dann davon, Profilerin zu werden. Also wir haben das ja häufiger, wir haben ja auch dann unsere Veranstaltungsreihe in Crime Day und das sind dann häufiger auch Gerichtspsychiaterin oder Kriminalpsychologin sind und da scharen sich immer, vor allem Frauen sind es eigentlich und junge Frauen scharen sich drumherum, aber die meisten träumen so davon, dann Profilerin zu werden und Fallanalyse zu machen. Sie haben aber einen anderen Weg dann gewählt, eben Sie haben in der Sicherungsverwahrung gearbeitet. Was ist der Unterschied zwischen Sicherungsverwahrung und Maßregelvollzug?
Also in den Maßregelvollzug kommen Menschen, die Straftaten begangen haben, aber dabei eine psychische Störung hatten oder eine Suchterkrankung und deswegen zum Tatzeitpunkt nicht wirklich zurechnungsfähig waren. Deswegen kann man sie auch nicht bestrafen, sondern sie müssen eine Therapie bekommen und gehen dann in den Maßregelvollzug. Sicherungsverwahrung ist anders. Dahin kommen Männer, also vor allem Männer, weil es in ganz Deutschland eben nur zwei Frauen gibt.
Nur zwei Frauen?
Ja.
Was haben die gemacht?
Das weiß ich nicht genau. Ich kenne die nicht persönlich. Das müsste man mal recherchieren, aber das variiert auch immer. Das ist eine Zahl aus 2022. Genau, es könnten jetzt auch vielleicht mehr sein oder weniger. Man weiß es nicht so genau. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Genau, deswegen spreche ich ganz oft von Männern, wenn ich von den Sicherungsverwahrten spreche. Und das sind Männer, die haben eben wiederholt schwere Straftaten begangen, wie Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Körperverletzungen, Raub. Und sind dafür auch bestraft worden, mehrfach. Aber immer wenn sie aus der Haft wieder herauskamen, haben sie es nochmal gemacht. Und irgendwann kann dann der Richter sagen, also du bist zu gefährlich, du hast einen Hang dazu, Straftaten zu begehen. Du bekommst jetzt für deine neue Tat wieder eine Haftstrafe von, sagen wir mal, 6 Jahren. Und in Anschluss musst du die Sicherungsverwahrung, ordne ich die an und die musst du dann antreten. Es kann aber noch sein, dass der Inhaftierte, wenn er dann die Haftstrafe antritt, die Sicherungsverwahrung noch abwenden kann, weil er zum Beispiel Therapie macht und ein Gutachter davon überzeugt, dass er nicht mehr gefährlich ist. Das ist möglich. Das heißt, in der Sicherungsverwahrung kommen wirklich nur sehr gefährliche Menschen an, die bei denen auch Therapie bisher nichts gebracht hat oder die sich nicht therapieren lassen wollten und wiederholt straffällig wurden.
Das ist auch ein ganz außergewöhnliches Setting, also juristisch und ja auch verfassungsrechtlich eine außergewöhnliche oder eine sehr eigene und immer auch wieder diskutierte Situation, weil da sind Menschen, die haben ihre Strafe, haben sie verbüßt, aber sie sitzen trotzdem ein zum Schutz der Gesellschaft.
Ja, und das ist ein enormes Spannungsfeld, weil die Männer selbst sagen ja, ich habe ja meine Haftstrafe verbüßt, ich bin jetzt nur hier, damit sich die Gesellschaft sicher fühlt, aber wer will denn eigentlich wissen, ob ich das nochmal machen würde? Das ist ja nur eine Präventivhaft, ich würde vielleicht nie wieder was anstellen und nur für euer gutes Gewissen oder das, damit ihr euch besser fühlt, bin ich jetzt hier. Und für andere Menschen geht diese Art der Unterbringung nicht weit genug. Die sagen, die müsste man für immer wegsperren, was ja nicht der Fall ist, weil man ihnen ja immer eine Chance gibt auf Rehabilitation, also dass man ja, hofft, dass sie sich ändern durch Therapie.
Welche Deliktgruppen sind am häufigsten vertreten dort?
Am häufigsten sind tatsächlich Sexualstraftäter, zu 75% in etwa, wobei die natürlich auch Gewaltstraftaten begangen haben können oder auch ganz andere Straftaten nochmal, so wie Diebstahl oder kleinere Delikte. Und es gibt dann eben, der Rest sind dann reine Gewaltstraftäter, die halt nichts mit Sexualstraftaten zu tun hatten. Und diese Sexualstraftäter sind meistens Vergewaltiger oder Männer, die Kinder missbraucht haben.
Und das wiederholt und wiederholt und wiederholt.
Genau.
Wie muss man sich so eine Einrichtung vorstellen? Das ist dann, glaube ich, an eine Justizvollzugsanstalt, an eine normale angegliedert in der Regel?
Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Man kann natürlich die Strukturen des Gefängnisses nutzen und dort noch ein Haus bauen und das dann nochmal ein bisschen schöner gestalten, weil es gibt das sogenannte Abstandsgebot, das besagt, dass die Sicherungsverwahrung angenehmere Bedingungen haben muss als in Strafhaft, weil es eben keine Strafe mehr ist. Das heißt, man kann jetzt, wie gesagt, dieses Haus dort bauen und schöner einrichten und dann aber auch noch die Strukturen der JVA nutzen, zum Beispiel eben die Sicherungen und vielleicht auch Werkbetriebe. Zum Beispiel gibt es ja verschiedene Betriebe, in denen die Sicherungsverwahrten und auch die Gefangenen dann eben Ausbildung machen können oder arbeiten können. Ja, aber so eine Sicherungsverwahrung kann auch eigentlich auf dem freien Feld stehen, wenn die dann ausreichend gesichert ist.
Wenn
also es muss nicht angegliedert sein. Das ist auch unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern.
Wie sah es dort aus, wo Sie gearbeitet haben? Sie dürfen es nicht sagen, wo genau es war.
Genau.
Aber vielleicht können Sie beschreiben, wie es dort bei Ihnen konkret aussah.
Bei mir war es so, dass es tatsächlich angebunden war an einen Strafvollzug. Und es war sehr modern, die Einrichtung. Auch architektonisch sehr schön. Die Männer hatten einen schönen Freistundenhof, konnten auch Fußball spielen. Es gab einen Gartenteich zum Beispiel. Es gab auch Tiere dort, die Verwahrten konnten selbst kleine Haustiere halten. Oder es gibt in anderen Verwahrungen gibt es vielleicht auch so Esel oder Ziegen, die man halten kann. Also wir arbeiten also auch ein bisschen tiergestützt. Es ist eigentlich eine ganz schöne Umgebung. Ich würde sagen, die Zimmer, man sagt auch tatsächlich in dem Fall Zimmer, auch nicht irgendwie Haftraum.
Keine Zellen oder Haftraum.
Genau. Die sind auch wie so ein kleines Wohnheimszimmer, würde ich sagen. Also wenn ich als Studierende oder Studentin damals einfach so ein Zimmerchen gehabt hätte, wäre ich schon glücklich gewesen. Mit einem eigenen Bad auch. Und dann ist es ein Wohngruppenvollzug. Das heißt, es gibt so Stationen mit den einzelnen Zimmern und dann eben so eine Küche, wo die Verwahrten zusammen kochen können oder auch einzeln und dann da auch essen können. Ja, dann gibt es also angegliedert die Büros, wo dann eben die Sozialarbeiter sitzen und die Psychologen und dann noch Gemeinschaftsräume, wo man dann bestimmte Gruppen hat, wo man dann zum Beispiel so Fernsehen schauen kann zusammen, Dart spielen oder so Spiele zusammen spielen könnte.
Warum hat sie es dorthin gezogen, in diesen Bereich?
Ich war einfach sehr neugierig und ich habe mich insgesamt im Strafvollzug beworben. Aber eben auch in der Sicherungsverwahrung, weil ich wusste, da gibt es so auf jeden Fall Psychopathen und auf jeden Fall Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Und ich wollte einfach denen begegnen, vor allem, weil ich ganz lange an der Uni gearbeitet habe in Konstanz und dort ganz viel Akten gelesen habe über junge Menschen, die Tötungsdelikte begangen haben. Das war so ein School-Shooting-Projekt.
Ah, okay.
Und nachdem ich dann da Jahre immer vor den Akten gesessen habe, die auch nach einem Codebook durchgeratet habe, ganz viele Prognoseinstrumente angewandt habe, habe ich gedacht, okay, ich verstehe das jetzt irgendwie, aber wie wirkt denn jetzt so ein Mensch auf mich? Ich möchte jemanden mal kennenlernen, ich möchte auch mal wirklich einen Psychopathen treffen. Das klingt total komisch, aber natürlich nicht im wirklichen Leben, sondern das würde ja ein bisschen gefährlich sein oder unangenehm, sondern in einem gesicherten Setting, ja.
Und Sie wissen, dass das ist.
Genau, und ich weiß, dass das ist. Genau, im normalen Leben merkt man das ja vielleicht gar nicht.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Klienten, den Sie dann dort hatten? Wie sagt man eigentlich Klient? Oder?
Wir sagen genau Verwahrte, Klienten, Untergebrachte.
Okay.
Also nie Patienten nie, und auch nicht Inhaftierte, weil sie das nicht mehr sind. Ja, das war ein junger Mann, den habe ich auch in einem Buch beschrieben, der heißt Neon. Genau, der war wirklich so noch ziemlich jung, auch attraktiv, würde ich sagen. Zumindest hielt er sich selbst für sehr attraktiv. Und ja, bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe, das habe ich immer so gemacht, habe ich mir immer die Akten des Mannes durchgelesen.
Und was haben Sie darin gefunden?
Also sein erstes Delikt war ein Drogendelikt. Der hat Drogenhandel im größeren Stil betrieben. Und danach gab es nur noch Vergewaltigung. Er wurde zu 2 Vergewaltigungen verurteilt und eine, da stand es im Raum, aber sein Opfer war nicht mehr vernehmungsfähig, weil die Frau so dünn war, also sie war magersüchtig, dass sie eben nicht vernommen werden konnte. Und die Frauen waren auch sehr jung, die waren so 15 bis 19 Jahre alt in etwa.
Und wie viele Vergewaltigungen hatte der begangen?
Wenn man die eine, also die kann man ja nicht mitzählen, wo er nicht verurteilt wurde, aber dann waren es nur 2, wenn man nur die 2 Verurteilten nimmt.
Mhm. Ja. Aber er ist dann mehrmals verurteilt worden und
genau.
Dann dazu rein und hatte dann auch ein bestimmtes Muster.
Ja, also das Muster war, ich habe auch mir Fotos angesehen von den Opfern, die wirkten noch sehr, sehr jung, sahen sehr zierlich, blond, die wirkten sogar noch jünger, als sie waren.
Mhm, also sehr.
Deswegen gab es auch in den Gutachten so einen Hinweis, dass er eine Hebephilie hat. Das ist eine Tendenz dazu, dass man sich zu jugendlichen Körpern hingezogen fühlt.
Also so fragile Personen auch. Mhm. Wie kam sie zu ihm als Klienten? Wie wird das ausgewählt?
Normalerweise ist es so, dass wenn man in der Einrichtung anfängt, dass einem die Chefs und die Kollegen einen dann so Klienten zuweisen. Das war auch in meinem Falle so. Aber bei ihm war es ein bisschen ungewöhnlich. Der hat mich irgendwie gesehen und wollte unbedingt zu mir. Dem geht man natürlich als Leitung dann nicht gleich nach. Ich wurde natürlich gefragt, ich sollte mich erstmal den Fall anschauen. Und es gibt dann so Probesitzungen. Und die habe ich dann erstmal mit ihm vereinbart und ihn erstmal kennengelernt.
Ich stelle mir das ja ganz schwierig vor. Also generell kommen wir später dann im Gespräch auch nochmal darauf, dieses therapeutische Setting, das ist schon also allerhöchsten Respekt, ne? Aber das klingt für mich auch sehr fordernd. Aber auch so Wünsche der Untergebrachten, also was Sie jetzt schon ja angedeutet haben, dass da viele Psychopathen sind, die dann hochmanipulativ sind. Also man muss ja eigentlich, da schrillen ja bei jedem Satz die Alarmglocken, wenn der da sagt, die hätte ich gerne, also noch Sexualstraftäter und sagt, ja, die hätte ich gerne, da würde ich jetzt mal ein bisschen nervös werden eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Die Leitung war da auch, das war denen auch nicht so angenehm, denke ich. Es geht aber darum, jeder Sicherungsverwahrte braucht ein Therapieangebot. Und er hatte, glaube ich, schon viel ausprobiert und er war extrem sperrig. Ja. Also der hat sich wirklich geweigert und man muss ja halt den irgendwie auch den irgendwie ja einfangen. Es ist immer schlecht, wenn man einen Klienten hat, der zu gar keinen mehr gehen möchte. Und dann in dem Fall hat man gedacht, man probiert es einfach mal aus. Eigentlich gibt man denen gerade nicht das, was sie wollen. Das ist ja auch so eine Strategie. Man will ja auch so ein sperriges Verhalten nicht belohnen. Ja. Aber ich glaube, bei dem Klienten, der war echt sehr, sehr schwierig. Da war man schon so ein bisschen an seine Grenzen gelangt und hat schon vieles ausprobiert. Und dann hat man gedacht,
Hauptsache, er mag überhaupt jemanden.
Ja, vielleicht klappt es ja, haben sie sich dann gedacht. Also es ist sowieso in der Sicherungsverwahrung so, dass man ganz viel ausprobiert, auch an neuen Therapieverfahren, neuen Gruppen, mit Tieren arbeitet, alles Mögliche versucht, um den Männern irgendwie was anzubieten, damit sie weniger gefährlich werden.
Und wie bereitet man sich vor? Sie haben schon gesagt, Akten gelesen.
Ich lese immer die Akten, das ist ganz wichtig. Das habe ich auch, war schon das Erste, was ich in der Uni damals noch gelernt habe, weil eben auch gerade die Männer so manipulativ sind, dass die einem irgendwas erzählen, was überhaupt nicht stimmt und man ein ganz anderes Bild von dem bekommt. Ich möchte auch einfach wissen, wen ich da vor mir habe. Und ich habe dann vor allem Gutachten gelesen. Und natürlich die Urteile, die sind ja relativ objektiv.
Und welchen Eindruck hatten Sie dann von dem Mann gewonnen?
Also ich wusste schon, dass der schwierig ist, weil in dem Urteil stand auch, dass er das alles nicht eingesehen hat, also dass er sich für unschuldig hält. In den Gutachten stand das auch, da wurde er auch als eben hebephil beschrieben und auch als narzisstisch. Und da konnte ich mir schon so ein bisschen so ein Bild machen, wie derjenige auftreten könnte. Mhm. Plus, dass ich habe auch mitbekommen, dass er schon lange nicht mehr in therapeutischen Kontakt war. Also habe ich gedacht, er ist bestimmt sehr sperrig.
Also als Rookie, als Neuling haben sie gleich mal das große losgezogen mit dem.
Ja, ich meine, ich habe parallel natürlich auch noch andere Klienten übernommen. Auch Gewaltstraftäter hat man mir erstmal gegeben. Gerade auch als Frau bekommt man die dann eher. Also das war so parallel starteten dann ganz viele Behandlungen mit anderen Männern.
Wie hat er seine Opfer, hat er die überfallen oder waren das Personen aus seinem bekannten Freundeskreis?
Das waren tatsächlich fremde Opfer. Das macht ja jemanden immer noch mal gefährlicher, wenn er fremde Opfer attackiert. Hat sie nicht einfach auf der Straße attackiert, sondern er hat sie schon erstmal angesprochen und versucht, Kontakt aufzunehmen. Bei dem ersten Opfer war das ein junges Mädchen, die er mit in seine Wohnung genommen hat. Die konnte er dazu überreden und hat sie dort dann mit einer Schusswaffe, vielleicht war es auch nur eine Anscheinwaffe, bedroht und sie zum Sex gezwungen. Bei dem anderen Fall war es so, dass er, dass die Frau ihn an einer Bushaltestelle aufgefallen ist. Also sie war auch noch sehr jung. Eine Studentin war das. Und dann ist er ihr gefolgt und hat sie angesprochen, wollte die Telefonnummer haben. Und sie hat sich wahrscheinlich schon unwohl gefühlt. Es war ja alles unangenehm. Aber er hat sie dann so sehr bedrängt, wollte dann auch einen Kuss haben. Und es war dann so ein naheliegendes Abrisshaus und da hat er sie dann vergewaltigt.
Wie gehen Sie da emotional in so ein Gespräch rein? Weil wenn Sie diese Dinge lesen, klar, Sie sind, gut, es war Ihr erster in dieser Gewichtsklasse, sage ich jetzt mal ganz flapsig, aber wie gehen Sie, aber klar, Sie sind Psychologin und ausgebildet dazu und Profi, aber trotzdem, das ist ja auch, was Sie da schildern, das ist ja so für eine Frau, glaube ich, so das Albtraum-Szenario. Also generell natürlich Vergewaltigung, aber dieses auch auf der Straße und irgendwie, also das kann ja, so wie der vorgeht, kann es ja jede Frau treffen, die in sein Muster fällt. Das ist ja, löst ja auch was in einem emotional aus.
Ja, das ist natürlich schockierend gewesen für mich. Und auch wenn man sich dann so Tatdetails noch anschaut, die musste vor ihm dann noch irgendwie auf und ab laufen und er hat sie noch begutachtet und sowas, das ist natürlich alles, sind so Details, die einen ja auch irgendwie ja, erschrecken, die man eklig findet und wo man sich auch ärgert über ihn. Das löst ganz viel aus und es ist aber auch normal und ich finde es auch jetzt nicht so professionell, wenn man einem das kalt lassen würde, das wäre ja komisch.
Andererseits sollen sie ja diesen Menschen und damit der Gesellschaft helfen, indem sie ihn therapeutisch unterstützen, dass er nicht mehr gefährlich ist. Das stelle ich mir so ein ganz schwieriges Setting vor.
Ja.
Also da jetzt, sage ich jetzt mal, in einer normalen alltäglichen Therapiesituation sollte ja die Therapeutin mit klar neutraler, professioneller Abstinenz, Distanz reingehen, aber auch ja mit einem gewissen Wohlwollen. Das stelle ich mir bei dem Setting total schwierig für, jetzt auch als Frau, so einem Mann gegenüber, stelle ich mir total schwer vor.
Ist es auch und ich wusste ja auch gar nicht, ob mir das gelingen wird. Also ich hatte ja vorher nur die Universität und habe gelernt, was ein Psychopath ist und wie der auftreten könnte. Ich habe mir Videos angeschaut und Akten durchgelesen, aber wie es mir dann in der Situation geht, das wusste ich ja nicht. Es hätte auch richtig schief gehen können, dass ich wirklich so ein Groll oder so empfinde oder so einen Hass auf diese Männer und denen ganz feindlich gegenübertrete oder dass ich Albträume bekomme, ganz schlimme und gar nicht mehr zur Arbeit gehen möchte. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das musste ich irgendwie ausprobieren. Ich glaube, das müssen alle, die da anfangen. Ich war einfach super interessiert daran und neugierig, wie dieser Mann jetzt auf mich wirkt. Man fragt sich ja auch, hätte man das irgendwie dem anmerken können, dass der solche Triebe hat, dass der solche sexuellen Vorstellungen hat, dass der so gefährlich ist. Das hat mich einfach neugierig gemacht. Und dann ist es ja immer interessant, diese Straftaten sind ja nur ein Ausschnitt. Derjenige hat ja ein ganz komplexes Leben und eine ganz komplexe Biografie und Persönlichkeit. Der muss ja gar nicht unsympathisch wirken und der kann ja vielleicht auch ganz nette Anteile haben. Ja, und da war ich eigentlich dann auch aufgeschlossen. Also es ist ja niemand Berufsvergewaltiger, der es jeden Tag macht oder jeden Tag Menschen quält. So ist es ja nicht. Das waren ja jetzt zwei Fälle im Hellfeld. Ja, und ich war einfach gespannt, wie der jetzt auf mich so zugeht.
Wie war die erste Begegnung dann?
Ich war so erstaunt, dass er selbst so jugendlich wirkte. Ja. Wie er so durch zur Tür kam, also hatte noch so ein bisschen Kleidung von den 90ern an, so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben. Man sagt ja auch Haft konserviert. Und also er war so ein Schönling, sag ich mal, und hatte so einen federnden Gang und ja, wirkte erstmal so ein bisschen, also der war so schon älter als ich, aber er wirkte irgendwie jünger und so ein bisschen frisch und dynamisch.
Wie alt war der tatsächlich dann?
Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau.
Ungefähr.
40, glaube ich. Ja.
Ja, nur zur Orientierung.
Genau, um die 40 wirkte aber jünger. Und interessant war dann, er war wirklich freundlich, aber er hatte dann so ein, er schwang von seiner Stimmung so schnell um. Also er wurde dann so feindlich auf einmal wieder. Jetzt gar nicht mir gegenüber, sondern hat sich sofort beschwert über dieses Verbrecherhaus, in dem er jetzt untergebracht ist, wo er völlig fehl am Platze sei und er sei doch einer von den Guten und er sei wie ich Und das fand ich super irritierend natürlich, so als erste Begegnung. Das wollte er mir auch so, da wollte er mich sofort von überzeugen.
Dass er eigentlich einer von den Guten ist.
Ja. Und das ist ja was, da müsste ich ja sofort in die Straftaten einsteigen. Ne? Also wenn ich da jetzt drauf eingehe, was er sagt.
Und dann ist die Tür zu erstmal.
Ja, und das macht man das eigentlich nicht. Ne? Ich möchte nicht mit ihm sofort über die Straftaten reden. Das ist nicht gut. Das kann man machen, wenn eine Beziehung etabliert ist. Mhm. Eine Behandlungsbeziehung, aber nicht gleich am Anfang. Aber er ist immer wieder auf das Thema zurückgekommen, auch wenn ich erstmal ein milderes Thema anfangen wollte. Ja. Ich wollte erstmal so fragen, wie es ihm geht, was er gerne macht. Auch erstmal so, dass er wissen, was ja von seinen Aktivitäten im Haus erzählt, vielleicht von seiner Familie. Also Themen, die erstmal positiv besetzt sind. Aber da gab es zwar was, aber er kam von selbst immer wieder drauf. Er wollte mich davon überzeugen, dass er ja eigentlich wirklich unschuldig ist, zu Unrecht verwahrt wurde. Und dann hatte er auch so eine Idee, dass er jetzt eine Mission zu erfüllen hätte.
Was war seine Mission?
Ja, auch allen zu zeigen, wie gefährlich diese anderen Männer noch waren. Weil er wurde in Haft dann religiös, war er vorher nicht. Und hat sich da fast schon so ein bisschen reingesteigert. Und war der Ansicht, dass Gott einen besonderen Plan für ihn hätte. Ist ja logisch, wie erklärt man sonst die Verwahrung für sich? Gott musste einem ja eine besondere Aufgabe geben. Und er hat sich so damit verglichen, dass er Lot sei und die Verwahrung sei Sodom. Und das also die Sünde, okay. Die sündige Stadt, der sündige Ort, und er sei der einzig rechtschaffende Mensch und müsse jetzt irgendwie zeigen, dass diese, besonders diese anderen Männer super gefährlich sind, und hat sie dann auch teilweise provoziert, damit die ihn vielleicht auch mal schlagen zum Beispiel.
Okay, also dass er als märtyrerhafter Held eines göttlichen Plans dort gelandet ist.
Ja.
Glaubt er das wirklich? Also ist das ein Schauspiel, das er dann inszeniert hat?
Also es war ein Schauspiel, aber ich glaube auch, dass er da selbst dran geglaubt hat. Weil es für seinen Selbstwert ja so schlimm gewesen wäre, wenn er sich eingestanden hätte, was er eigentlich gemacht hat.
Wie hat er dann über seine Taten später gesprochen, als sie mit ihm gesprochen haben?
Ich habe dann auch wirklich tatsächlich auch in einer der ersten Sitzungen, oder so, ich glaube sogar in der ersten Sitzung gefragt, ja, aber was meinen Sie denn jetzt, Sie sind zu Unrecht hier? Sowas kann ja mal passieren, dass man zu Unrecht verurteilt wird zu einer Straftat. Das gibt es ja ab und zu. Aber dass das mehrfach passiert, ist einfach super unwahrscheinlich. Das habe ich ihm auch gesagt. Und dann hat er sich so richtig in Rage geredet. Also er hat sehr, sehr schnell gesprochen und hat dann schnell begründet, warum er das alles nicht gewesen ist. Das Mädchen, das er vergewaltigt hat mit der Schusswaffe, da hat er behauptet, die wollte eine Beziehung mit ihm haben. Das wollte er nicht. Und dann wollte sie sich rächen. Und auch für das, bei der Frau, die magersüchtig war, da hat er gesagt, naja, er war ja nur neugierig und wollte wissen, wie die nackt aussieht, hat sie dazu überredet, und dann hat sie sich halt hinterher geschämt, aber angefasst hat er die ja nicht. Und das andere, die andere junge Frau, da hat er auch nur nach der Nummer gefragt und versucht, die zu küssen. Und sein Anwalt hatte ja auch rausgefunden, dass die schon mal in der Jugend, also in der Kindheit missbraucht worden sei. Und deswegen, das hat sie nicht verarbeitet, und deswegen hat sie ihn jetzt gleich beschuldigt, obwohl er sie ja nur geküsst hätte.
Wie gelingt es auf dieser Ebene, eine therapeutische Beziehung aufzubauen? Also ich meine, auf Deutsch gesagt, er erzählt ihm nur Scheiß.
Ja.
Und hat übelste Sachen begangen. Und sie müssen ja trotzdem mit ihm auf eine Kommunikationsebene kommen, auf der er ja auch bleiben will dann. Wie gelingt das?
Ja, braucht man viel Geduld, auch andere Themen. Also ich bin dann erstmal weg von den Straftaten gegangen. Viele erzählen ja auch sehr gerne von ihrem Leben. Ich möchte ja auch verstehen, erstens, warum er das gemacht hat, und zweitens, warum er jetzt so darüber denkt und warum er das braucht, da so rüber zu sprechen und dieses sehr verquere Bild davon zu haben. Das kann ja auch ganz pragmatische Gründe haben. Es kann ja sein, dass er von seiner Familie unterstützt und geliebt wird und die nur zu ihm halten, weil sie ihm glauben, dass er es nicht gemacht hat. Na, dann hat das eine gewisse Funktion. In seinem Fall war das aber nicht so. Also sowas wollte ich erstmal rausfinden.
Und was steckte bei ihm dahinter? Ich meine, es ist schnell dahingesprochene Frage. Die Antwort ist ein ganzes Leben, aber mal so in Grundzügen, was haben Sie da rausgebracht?
Ich habe ja schon gesagt, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hatte. Er konnte, also für seinen Selbstwert, war das einfach ganz schlecht, sich als Vergewaltiger zu sehen, weil er war ja in seiner Welt der sehr attraktive Mann, der einfach nur mit einem Finger schnippen muss und dann liegen ihm die Frauen zu Füßen. Das hat er auch immer wieder betont. Er ist so in Techno-Clubs gegangen und hatte immer Chancen bei Frauen. Ja, und dann hat er doch eigentlich so eine Vergewaltigung auch gar nicht nötig. Ja, und er hatte auch so eine Vorstellung von idealer Liebe. Also es ist auch häufig bei Narzissten so, dass die so Fantasien haben von grenzenlosen Erfolg und Macht oder idealer Liebe. Er hatte, als er noch im Drogenhandel war, so eine Beziehung zu einer jungen Frau, die hieß Stella. Die war sehr attraktiv und intelligent und mit der hat er ein paar Jahre zusammengelebt, konnte der auch viel ja, von der Welt zeigen oder bieten, weil er eben vom Drogenhandel so viel Geld hatte. Und dann wurde er aber irgendwann inhaftiert und die Beziehung ist auseinandergegangen. Und er hielt so krampfhaft an dieser Beziehung so fest in Gedanken noch. Also diese Stella war die ideale Frau für ihn und die ideale Beziehung. Was natürlich auch so ein bisschen künstlich ist, ne? Er ist ja über diese Verliebtheitsphase gar nicht hinausgekommen, weil er war relativ schnell dann schon inhaftiert und hatte einfach ganz viel hineinprojiziert, was gar nicht der Realität ansprach. Und er hat mir auch gesagt, dann, auch wenn wir dann später über die Straftaten gesprochen haben, dass ihm gerade die Frau von dem Andersdelikt, also die Frau, mit der, die er dann in diesem Abrisshaus vergewaltigt hat, ihn ganz stark an diese Stella erinnert hat. Und später dann irgendwann hat er sogar zu mir gesagt, ich würde ihn an die Stella erinnern.
Oh, ist auch von meinem Lächeln. Extrem angenehmer Moment in der ja. Situation.
Ich habe auch sowas schon vermutet. Ja. Von der Art und Weise, wie er die Stella beschrieben hat, entsprach die so phänotypisch so meinem Typ. Ja. Groß, schlank, blond, blauäugig. Ja. Da konnte ich mir sowas schon denken. Und weil er mich auch unbedingt haben wollte, sozusagen als Therapeutin, war das so ein Muster. Es ist natürlich was Vertrautes für ihn, aber er war ja immer noch auf der Suche danach.
Lässt sich biografisch oder ließ sich bei ihm biografisch irgendwie erklären, wie er diese, also ist ja ein schweres Störungsbild offensichtlich, wie sich das entwickelt hat?
Ja, das fand ich halt schwer bei ihm herauszufinden. Es ist ganz oft so, dass die Untergebrachten wirklich schlimme Kindheitserfahrungen gehabt haben, extrem vernachlässigt wurden, im Heim waren, geschlagen wurden. Und seine Kindheit wirkte eher idyllisch. Er war der erstgeborene Sohn, er war ein Wunschkind. Die Eltern und Großeltern waren sehr glücklich, dass es ihn gab. Und die Eltern waren sehr beschäftigt, die hatten einen eigenen Betrieb, aber sie haben ihn doch verwöhnt. Vielleicht ist gerade das Problem gewesen. Ich hatte so die Idee, also in meiner Vorstellung, weil ja, wenn man selbst so aufwächst in so einer Familie, ist für einen das ja immer normal. Erst wenn man dann andere Gleichaltrige sieht, merkt man ja, dass vielleicht bei einem was komisch ist. Aber wie kriegt man jetzt mit, dass ein anderer Jugendlicher oder ein anderes Kind wirklich geliebt wird? Und man selbst nicht. Deswegen konnte ich mir irgendwie auch vorstellen, dass er seine Kindheit normal fand. Aber meine Idee war dazu, dass er vielleicht doch ein bisschen vernachlässigt wurde oder also es nicht so ein wirkliches Interesse für ihn gab, sondern dass es so oberflächlich war und er immer nur gelobt wurde, wenn er, egal was er gemacht hat, immer der kleine Prinz war.
Konnte er sich diesbezüglich öffnen?
Nein, er hat seine Familie immer idealisiert. Mhm. Er hat auch er war auch so distanziert, was das betraf. Also hat immer so über sich selbst so gelacht und über die Familie und fand sich immer so toll, hat man gemerkt. Er war der Klassenclown und dann hat er auch mal ein teures Auto gehabt von seinen Eltern und ist dann riskant gefahren, hat einen Unfall gebaut, wäre fast noch der Kumpel gestorben dabei und hatte 2 Wochen danach schon wieder das neue Fahrzeug bekommen und so. Also okay. Es hat sich so ein bisschen belustigt auch so darüber, stand so über den Dingen.
Wie erklären sich daraus die Taten?
Ich glaube wirklich, dass er diese Frauen unbedingt haben wollte, also weil er darin diese Stella gesehen hatte. Ja. Und wenn die dann ablehnend reagiert haben, was ich auch verstanden habe, weil er schon auch manchmal was Unheimliches hatte, weil er war so im Kontakt und wie er sich im Haus verhalten hat, wollte der immer die Kontrolle haben. Er wollte immer das letzte Wort haben. Und er ist nie auch nur einen Kompromiss eingegangen. Und das war so richtig verwurzelt in ihm. Und ich glaube, das war auch bei den Frauen so, die hatten keine Chance, da jetzt rauszukommen. Der wollte die jetzt in diesem Moment haben. Mhm.
Narzisst ist ja ein Begriff, der ja nicht nur für Menschen in der Sicherungsverwahrung und in der Psychiatrie verwendet wird. Also landläufig versteht man ja unter arrogante, unangenehme Menschen. Was ist aus psychologischer Sicht? Welche Eigenschaften machen einen Narzissten aus?
Das ist so ein Gefühl der eigenen Großartigkeit. Also man glaubt von sich besonders und einzigartig zu sein und verlangt auch nach übermäßiger Bewunderung. Man denkt auch, man muss sich gar nicht irgendwo anstellen in der Schlange, weil eigentlich muss man gleich vorgelassen werden sozusagen. Und will eben so eine bevorzugte Behandlung haben. Und diese Menschen haben auch einen Mangel an Empathie.
Zugleich eine hohe Kränkbarkeit. Ne?
Hohe Kränkbarkeit kommt auch vor. Ist jetzt kein Kriterium der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, aber das habe ich oft beobachtet. Ja, der Neon war doch auch immer sehr, sehr schnell wütend, wenn er nicht das bekam, was er wollte. Wenn man ihn dann ein bisschen konfrontiert hat in der Therapie mit seinem Verhalten, dann hat er sich sozusagen richtig in Rage geredet. Und es ging, also das ist immer so eskaliert, dass er dann so richtig wütend wurde. Und wenn das dann über ein paar Stunden angehalten hat und er sich nicht zu helfen wusste, irgendwann hat er sich dann ganz zurückgezogen und ist dann in sein Zimmer gegangen, kam gar nicht mehr raus. Dann habe ich ihn besucht zum Beispiel. Es war aber immer super angespannt und ganz schwierig und man kam irgendwie so gar nicht an ihn ran. Es war ganz schwer.
Das heißt ja auch immer, dass da so eine doppelte, irgendjemand hat immer gesagt, doppelte Buchführung oder so eine doppelte Persönlichkeit nach außen, dieses Gigantische und nach innen was ganz Kleines, Verletzliches.
Ja, das ist ganz interessant. Das sagt die Narzissmusforschung schon, dass die Narzissten irgendwie innerlich sehr vulnerabel sind und dann eben dieses Selbstwertgefühl so künstlich aufblähen, um sich zu schützen. Ich fand aber auch, dass das nicht unbedingt bei allen Narzissten so ist. Ja. Also ich finde schon auch, das gibt so genuine Narzissten, die sich immer toll fühlen. Ist natürlich schwer, wenn man in der Sicherungsverwahrung ist. Ne? Woran kann man da noch glauben, wenn man ist ja eigentlich Endstation von der Gesellschaft, leider. Ja. Aber auch da gibt es wirklich Männer, die sind immer noch so von sich überzeugt. Ja. Finde ich schon interessant. Und auch bei Neon, der war ja so fest und starr. Ich habe ihn nie jetzt wirklich traurig oder so erlebt oder getroffen. Also diese Abwehr war so stark, diese narzisstische Abwehr, dass mir das gar nicht gelungen ist, mal zu diesem vulnerablen Kern, weil falls es den überhaupt gegeben haben sollte, bei ihm vorzudringen.
Sie haben das im Buch auch schon geschrieben, das fand ich ganz interessant, dass wenig geweint wird. Ne? Sonst ist ja in Therapieräumen eigentlich immer die Tissue-Packung auf dem Tisch, aber das war dort gar nicht so oft nötig.
Ja, wenn, dann waren, fand ich, muss ich sagen, waren das eher Tränen, wo ich daran gezweifelt habe, dass sie echt waren oder ob die nur ein Schauspiel waren.
Inszenierte.
Sehr viele Tränen sogar und die kamen sehr plötzlich und hörten auch sehr plötzlich wieder auf.
Was ist eigentlich der therapeutische Ansatz? Also als Ziel, klar, dass die Menschen so zu therapieren, dass sie nicht mehr gefährlich sind und frei können. Aber was ist der therapeutische Ansatz? Wie kann dieser Weg gelingen?
Ja, genau. Der ist gar nicht so leicht. Der ist auch sehr langwierig. Und in der Sicherungsverwahrung gibt es so ein Konzept, dass die Männer an zwei Personen angebunden werden. Das geht auch darum, dass man natürlich auch nicht so ausgespielt wird. Mhm. Also, dass da immer noch mal einer drauf guckt und dass sie natürlich auch mehr Behandlung bekommen. Das heißt, es gibt immer eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter und eine Psychologin und beziehungsweise Psychologe, die für ihn zuständig sind. Und dann geht es erstmal darum, dass eine Beziehung zu dem Verwahrten aufgebaut wird. Das ist eine ganz lange Phase, weil die auch so schlimme Erfahrungen gemacht haben, auch in der Kindheit. Die waren ja auch selber Opfer von Gewalt oft, sodass sie erstmal Vertrauen aufbauen können. Und dann gibt es auch, also es gibt so eine Art Milieutherapie, nennt sich das. Das heißt, das Setting ist so gestrickt, dass sie eben sehr viel Struktur haben, dass auch der allgemeine Vollzugsdienst, also die Männer und Frauen, die die Türen auf und zuschließen, auch mit in der Behandlung involviert sind. Die bieten Freizeitgruppen an, die haben auch mal ein offenes Ohr für die Verwahrten und die regulieren die auch in dem Moment, wenn die jetzt merken, die werden gerade aggressiv oder sind aufgebracht, dass sie dann mit denen reden oder ihnen auch Rückmeldungen geben, was ist gut und was ist nicht so gut. Dann gibt es auch noch gruppentherapeutische Maßnahmen, also deliktorientierte Gruppen, wo es dann nur um die Sexualstraftaten geht zum Beispiel oder auch Gruppen, wo es darum geht, soziales Kompetenztraining zum Beispiel, das zu erhöhen. Und in der Einzeltherapie nach dem Beziehungsaufbau geht es immer darum, die Persönlichkeit so ein bisschen zu modulieren. Also die Leute schon so ein bisschen weicher und weniger starr zu machen. Und irgendwann auch zu der eigentlichen Straftat vorzudringen, um zu gucken, welche Bedürfnisse wurden damit eigentlich befriedigt. Wie sieht denn eigentlich der Deliktmechanismus aus? Das heißt, warum hat dieser Mann mit dieser Persönlichkeit diese Art der Straftat begangen mit den Details, damit derjenige das auch versteht. Mhm. Ja, und auch wenn es um die Bedürfnisse geht, dass man schaut, wie kann er die dann anderweitig befriedigen zum Beispiel. Das ist so ein Ansatz vom Good Life Model, so nennt sich das Modell. Und insgesamt sollen die halt lernen, Perspektiven zu übernehmen, Reue zu empfinden, Schuld zu empfinden, Empathie zu empfinden, was aber sehr schwer ist.
Empathie beibringen ist ja schwierig,
ja,
oder?
Ja, kann man nicht. Also man kann halt eigentlich eher immer mal wieder überprüfen, auch mal aus der Opferperspektive denen mal was zu lesen geben oder das bearbeiten. Aber wenn da eigentlich das Vermögen nicht da ist, wie es ja bei Narzissten und vor allem bei Psychopathen ist, ist es natürlich schwer.
Wie hoch ist die Motivation der Klienten dort? Also einerseits, klar, sie ist die einzige Chance, rauszukommen. Andererseits, sie müssen halt echt in Wahrheit ja dorthin gehen, wo es ihnen richtig wehtut. Gerade wenn sie sich mit ihren Taten auseinandersetzen, auch in der Dimension dessen, was sie, also empathisch idealerweise, in dessen, was sie einer anderen Frau, ist es ja offenbar in den meisten Fällen, zugefügt haben. Das ist natürlich auch ein schwerer Schritt.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass da wenige ran geraten, also wirklich in die Tiefe gehen. Die sind in der Therapie auch sehr oft so, dass sie sehr viele Monologe führen und eigentlich das Gespräch dominieren. Und die reden auch mal über ihre Taten, aber dann in ihren Worten. Und das bedeutet, dass sie eher das Ganze verharmlosen. Ja, also sie gehen da nicht so in die Tiefe, finde ich. Das ist schwer. Und manche, die es dann doch tun, ich hatte schon den einen oder anderen Klienten, der dann auch mit Tränen in den Augen da saß und gesagt hat, also wenn es mir schon so schlecht geht, wenn ich darüber nachdenke, was ich da gemacht habe, wie schlecht muss es eigentlich erst im Opfer gehen? Da wusste ich dann manchmal auch nicht, sind die Tränen echt? Und ist das wirklich so, also ich habe das bei demjenigen, ich mochte den auch ganz gerne, auch angenommen, dass es so ist, aber es gab eine Situation, wo ich dann wirklich Zweifel hatte.
Also das war ein Fall, aber das häufiger, ja. Oder ist das die Ausnahme, dass die
dann so Tränen zeigen und so Mitgefühl haben? Ich muss sagen, das war eine Ausnahme, deswegen mochte ich den, glaube ich, auch so gerne. Es kann aber auch der schlimmste Betrüger gewesen sein, das weiß ich jetzt bis heute nicht.
Ja,
aber ehrlich ist das, also ich habe wirklich das Gefühl, auch Männer, die schon fast 30 Jahre dort waren und schon als super therapiert galten, weil die haben ja alle möglichen Gruppen gemacht. Wenn die von den Opfern gesprochen haben, habe ich nie so gefühlt, dass sie wirklich, dass denen das leid tut. Gar nicht. Also sie haben so extrem sachlich darüber gesprochen. Und ich hatte sogar manchmal die Vermutung, dass denen das noch irgendwie doch noch sogar, wenn, einen Kick gibt, einen positiven, den sie mir jetzt natürlich nicht zeigen, aber den sie vielleicht nochmal nachts wachrufen, wenn sie dann dazu masturbieren. Also
schon fordernd.
Ja.
Was war für Sie das Forderndste dort? Sie waren 6 Jahre waren Sie dort, glaube ich.
Ja, 6 Jahre. Das Forderndste, also das, was so die größte Herausforderung an sich prinzipiell ist, ist die richtige Balance zu finden zwischen Nähe und Distanz.
Mhm.
Wenn man demjenigen zu nahe kommt, dann kann es sein, dass es gefährlich wird oder dass die Person einen einwickelt.
Ja.
Und wenn man zu distanziert ist, kann man gar nichts erreichen. Und das ist so ein Spiel und das ist auch jedes Mal anders. Also bei manchen konnten mir näher kommen, denen habe ich eher vertraut und bei manchen habe ich das nicht so geschafft, also da habe ich auch weniger Nähe zugelassen.
Ja.
Einfach natürlich auch zum Schutz.
Also was ich mir auch, als ich Buch gelesen habe und angeschaut habe, dachte, was für mich auch echt heavy wäre, ist dieses, was Sie auch vorhin gerade schon so angedeutet haben, wo Sie einen haben, wo Sie sagen, oh, okay, der lässt jetzt mal richtig an sich ran, aber dann hauen Sie selber gleich den Halbsatz hinterher, so. Aber vielleicht ist er auch der Schlimmste von, also, dass man ja niemandem trauen kann.
Ja.
Also dieses, dass man der eigenen Wahrnehmung auch nicht trauen kann, weil man lauter so Meister im Lügen und Manipulieren um sich hat. Also das stelle ich mir auch brutal anstrengend vor.
Wie genau, war das für Sie? Das war auch anstrengend. Weil ich habe mir vielleicht auch genau dieses Arbeitsfeld gesucht. Für mich ist das nämlich eigentlich, also für mich ist ganz wichtig, dass Menschen irgendwie ehrlich sind und authentisch. Natürlich lügt jeder mal, das ist ja normal. Und deswegen, das fand ich eben auch irgendwie so hinterhältig und gemein, aber gleichzeitig vielleicht auch faszinierend.
Man begreift auch, wie diese Taten teilweise möglich waren. Ne? Das sind ja teilweise auch sehr, also auf eine eklige und menschenverachtende Art, aber auch mit einer gewissen Finesse ja auch.
Ja, mit einer gewissen
Taten,
Täuschung.
Begangen werden. Ja. Sie sagten, Narzissten vor allem und Psychopathen war der größte Anteil dort.
Genau, Psychopathie ist ja jetzt keine Diagnose nach einem DSM-5 oder ICD-10. Das ist ein forensisches Konzept.
Mhm.
Und die erfasst man auch, um die Rückfallgefahr zu erfassen und einschätzen zu können. Also
wie äußert sich Psychopathie?
Das ist eine Gewissenlosigkeit und auch ein Gefühl, also eine Gefühlskälte. Also die Gefühle sind eingeschränkt. Psychopathen können Freude und Ärger ganz gut empfinden, aber weniger Angst, Scham, Reue, sowas empfinden die kaum. Und dieses Konzept der Psychopathie wurde auch nochmal verfeinert von Robert D. Hare. Das ist ein kanadischer Psychologe. Der hat selber im Strafvollzug in Kanada gearbeitet Und ihm ist aufgefallen, dass es so eine Gruppe von Inhaftierten gibt, also jetzt nicht als Gruppe, sondern einzelne Inhaftierte, die besonders auffällig sind, die ihn immer so besonders ärgern und die so manipulativ sind. Und die haben tatsächlich auch an seinen Bremsen manipuliert. Es gibt manchmal ja in Strafhaft so eine Autowerkstatt. Und dann ist er in Urlaub gefahren und konnte nicht mehr bremsen. Und dann, ja, also er hat sich mit dieser spezifischen Gruppe an Menschen genauer beschäftigt und hat so eine Checkliste entwickelt.
Das haben die aus Jux und Dollerei gemacht.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ist ja öfters mal so bei Psychopathen, es muss gar keinen tieferen Grund haben, sondern sie gucken mal, was passiert.
Sie haben da einfach Freude an dieser Zerstörung, ja, an diesem, genau, Spektakel.
Also Psychopathen haben eben Auffälligkeiten auch im Lebensstil, die langweilen sich schnell und brauchen dann so einen Kick und gehen gerne Risiken ein und sind auch verantwortungslos, was andere Menschen betrifft. Und sagen dann eben, ach, da guck mal, geh doch mal über diesen Brückenpfeiler, da kann ja nichts passieren und dann. Also, oder wo man irgendwo lang balancieren muss oder so. Oder versucht doch mal auf dieser Kupplung von der Straßenbahn da mitzufahren oder machen das selbst. Ne? Also die leben auch selbst sehr riskant. Das sind diese Auffälligkeiten im Lebensstil. Es gibt aber eben auch diese zwischenmenschlichen Auffälligkeiten. Also, dass sie eben pathologisch lügen, täuschen, manipulieren. Und dann eben diese Auffälligkeiten im emotionalen Bereich, dass sie keine Reue empfinden. Und auch keine Angst. Und dann gibt es eben noch diesen dissozialen Faktor. Das heißt, dass sie auch schon frühe Verhaltensauffälligkeiten hatten als Kind, dass sie Bewährungsversagen oftmals haben und vielseitig kriminell sind. Das heißt, polytrop kriminell. Mhm. Und diese Checkliste kann man abarbeiten und dann kann man schauen, was hat die Person für einen Psychopathie-Score. In der Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, war der durchschnittliche Psychopathie-Score der Untergebrachten schon ziemlich hoch. Ich habe ja gesagt, ab 25 gilt man in Deutschland als Psychopath und der lag bei 24.
Das war der Durchschnitt aller?
Der Durchschnittswert,
okay,
ja.
Aber da waren dann auch ein paar, die weiß ich nicht, die 30 gerissen,
genau,
haben.
Genau, man kann ja bis 40 punkten, ja, also so von 30 bis 40 dann auch hatten.
Okay,
ja.
Und hatten Sie jemanden, der ganz oben an der Skala war?
Bei 40 glaube ich nicht, aber ich hatte welche, die waren über 30.
Okay, und was waren das für Leute?
Das war zum Beispiel der Titan.
Ja.
Den beschreibe ich auch in dem Buch. Und ich hatte auch die Akten von ihm und ich habe auch diese Psychopathie-Checkliste angewandt und habe gedacht, ups, der scoret ja wirklich fast in jedem Merkmal auf 2. Also 2 ist die höchste Ausprägung, die man geben kann. Und ich war natürlich sehr gespannt, wie dieser Mann ist.
Okay.
Hatte natürlich auch ein bisschen Angst bei dem hohen Wert. Ein Kollege kannte den schon, der hat gesagt, ich glaube, du kommst gut mit dem zurecht. Ich habe schon gedacht, wieso ist er so zuversichtlich? Wie kann er das ernst meinen? Dann hat er gesagt, ja, er hat schon viel Therapie gemacht. Er würde den noch von früher kennen. Ja, und dann bin ich ihm irgendwann mal zum ersten Mal dann auf dem Freistundenhof begegnet. Und der ist sofort auf mich zugestürmt und hat gesagt, ach ja, Sie sind ja Frau Dr. Giebel. Sie sind meine Psychologin, habe ich gehört. Schönen guten Tag, ich bin Titan. Und war so total zugänglich, freundlich, höflich, angenehm. Ich hatte auch den Eindruck, der kennt mich schon ganz lange und ich habe das bloß vergessen. Also war vertrauenserweckend.
Okay, aber so aus dem Nichts.
Aus dem Nichts, ja. Er hatte natürlich vom Äußeren, sah der schon so, sage ich mal, so ein bisschen prollig aus, so vom Style. Ja, aber es war, hat eigentlich kein ungutes Gefühl bei ihm, bei mir ausgelöst. Natürlich wusste ich ja von seinen Akten, dass er gefährlich ist, aber das war interessant.
Was stand denn in seinen Akten? Weshalb war der in Sicherungsverwahrung?
Weil er mehrfach vergewaltigt hat. Das sind natürlich immer nur die Hellfeldvergewaltigungen. Ich will mir jetzt nicht unterstellen, dass da noch was im Dunkelfeld war, aber ich kann es mir durchaus auch vorstellen. Und interessant war auch, dass diese Vergewaltigungen in so verschiedenen Konstellationen stattgefunden haben. Also 2 hat er alleine begangen und 2 waren mit Mittätern, aber auch so aus dem Moment heraus. Also er ist zum Beispiel mit dem Auto gefahren, hat gesehen, da ist ein anderes Auto liegen geblieben und da ist eine junge Frau, dann wollte er dir helfen und hat die dann mit in sein Auto genommen, hat gesagt, wir finden deinen Bruder, weil sie war mit ihrem Bruder unterwegs, der Hilfe holen wollten, sind, glaube ich, sogar noch an den Bruder vorbeigefahren und er hat dann den Entschluss im Auto gefasst.
Spontan.
Die möchte ich vergewaltigen, hatte noch seinen Kumpel da im Auto, hat aber so das Gefühl gehabt, naja, der ist kein Problem.
Der hält dicht.
Ja, der hält dicht oder den habe ich unter Kontrolle. Ist dann da irgendwo in den Wald gefahren, an so ein Feld und hat gesagt, hier Armin, so hieß denn der Kumpel, geh mal da vorne hin und warte da und dreh dich nicht um. Und dann hat er die auf dem Rücksitz vergewaltigt, die Frau. Die hat noch nach dem anderen gerufen, weil sie schon wusste, der ist da nicht so drauf, aber der hat ihr auch nicht geholfen.
Okay.
Ja, und dann konnte sie aber flüchten. Sie hat dann gesagt, sie muss auf Toilette danach und konnte dann in das Maisfeld flüchten. Nee. Bei der anderen Tat, da hat er den das ist er durch den Ort gecruist mit dem Auto. Er hat auch immer alle Straftaten mit dem Auto begangen. Mit einem anderen Kumpel, den er noch von früher kannte. Und ich weiß nicht, wie genau da der Entschluss kam, aber die haben dann eine Frau ins Auto gezerrt, haben die irgendwo hingefahren und dann nacheinander vergewaltigt. Da hat er es dann so ein bisschen dargestellt, naja, da war der andere der dominantere oder die treibende Kraft.
Okay.
Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Kann aber sein, dass es auch so ein dominanter Typ war. Und die Vergewaltigung, die er einzeln begangen hat, die waren davon geprägt, dass er wenig körperliche Gewalt angewandt hat. Er sagte auch immer, das gefällt ihm nicht. Und er hat die Frauen versucht, ins Auto zu locken, ohne Gewalt anzuwenden. Und hat sich das dann selbst auch ein bisschen schön geredet. Hat gesagt, wenn die Frau freiwillig in mein Auto geht, dann ist es ja keine Vergewaltigung. Und da hat er sich Geschichten überlegt. Zuletzt war das eine Geschichte, da ist er durch die Stadt gezogen mit seinem Auto, auch immer mal spazieren gegangen zwischendurch. Der war ja, also Psychopathen, der ist sowieso so, dass sie ganz viel explorieren wollen und Gegenden erkunden wollen. Und da war so eine Musik. Die brauchen
ständig Reize.
Die brauchen ständig Stimuli, ja, um sich wohlzufühlen. Und er ist dann, hat dann so eine junge Gruppe gesehen, so eine Musikergruppe. Es gibt ja mal so Straßenmusikanten, waren noch so relativ. Ein junges Mädel, das war eine Sängerin und die anderen haben dann Gitarre gespielt. Und er hat sich dann so als Talentscout ausgegeben und hat sogar noch alle eingeladen, aber die wollten dann nicht und hat dann nur das Mädchen mitgenommen und gesagt, komm, wir machen so Tonaufnahmen, kommst du in mein Studio? Und ich kann mir auch richtig vorstellen, dass man dem das geglaubt hat, obwohl das natürlich eine haarsträubende Geschichte ist. Und ist dann mit ihr ewig erstmal mit einem Auto durch die Gegend gefahren. Weil er hat dann irgendwie einen Tatort gefunden, der war da nicht so gut. Da waren dann andere. Also ist er noch weitergefahren und hat sich die ganze Zeit mit ihr unterhalten.
Also da muss er echt auch hochmanipulativ sein, ja. Und da große Fähigkeiten drin haben.
Ja, sehr manipulativ. Als ich die Akten gelesen habe, ohne ihn zu sehen, habe ich gedacht, na, wie dumm kann man denn sein und zudem ins Auto steigen? Ist doch Wahnsinn. Es geht doch nicht. Und dann noch ewig mit dem da durch die Gegend fahren und glauben, dass alles in Ordnung ist. Man muss doch merken, da stimmt was nicht. Der ist wirklich Stunden mit ihr gefahren in dem Auto und hat sich, wie gesagt, ganz lange mit ihr unterhalten. Selbst dazu hat er zu mir gesagt, er war so ein bisschen im Dilemma, weil er fand die eigentlich richtig nett und so nett, dass er ihr eigentlich gar nichts antun wollte. Und dann kam er aber irgendwie aus der Nummer nicht mehr raus.
Was heißt, er kam aus der Nummer nicht raus? Er hätte sie absetzen können.
Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Aber er wollte dann auch nicht, also es ist ja behauptet er, vielleicht ist es auch nur wieder eine Geschichte. Für ihn wäre es dann unangenehm gewesen zu sagen, ja, April, ich bin gar kein Talentscout. Das eigentlich wollte ich dich nur vergewaltigen oder so. Das wäre dann, da hat er es dann lieber gleich gemacht. Okay. Also, ja.
Und hat sie dann aber auch freigelassen?
Ja, er hat auch. Die Frage ist ja auch, wie schafft er es dann, sie von dem von sitzt er erstmal nur im Auto? Wie schafft er es dann von diesem Geplänkel, von diesem Erzählen? Dann so zudringlich zu werden. Das ist ja auch erstmal ein komischer Schritt, sehr unangenehm. Dann fährt er 3 Stunden mit ihm umher. Der ist total angenehm, erzählt ganz viel, fragt einen ganz viel. Man kommt so ins Gespräch, wie bei so einer Mitfahrgelegenheit, sage ich mal. Und auf einmal muss er ja zudringlich werden. Und er will ja eigentlich keine körperliche Gewalt anwenden.
Weil er verführt ja eben nicht. Und es gelingt ihm ja auch nicht. Ne?
Ja, es ist ihm nicht gelungen. Also es ist ja auch viel zu schnell. Es war eine ziemlich junge Frau. Ja. Genau, das Verführen hat nicht funktioniert. Also ist er in so ein Waldstück gefahren, er kannte sich da auch aus in der Gegend und hat der jungen Frau gesagt, schau mal da hinten, bei der Lichtung, da wartet ein Auto auf mich, da sind Kumpels von mir und die wollen, dass ich dich dorthin bringe und dann wirst du nach Hamburg gebracht und zur Prostitution gezwungen, das sind Menschenhändler. Du hast jetzt die Möglichkeit, da rauszukommen, indem du mit mir Sex hast. Weil dann glauben die, du bist meine Freundin und dann sage ich denen auch ab und sage, nee, das ist nichts. Und dann musst du nicht als Prostituierte arbeiten und wirst nicht verschleppt. Und es hat funktioniert. So eine Geschichte hat er sich auch schon vorher ausgedacht, mal bei anderen.
Und das ist wie dann wahrscheinlich für dieses junge Mädchen dann wie Schalter umgelegt.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, ich habe ja mit dem Opfer nicht gesprochen, also mit der jungen Frau, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die in der Zeit, wo sie mit ihm mitgefahren ist, schon Angst hatte und was gespürt hat. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, ich habe das auch nicht verstanden. Wir haben uns so gut unterhalten, warum hat die denn keine Angst gehabt? Und er hat auch gewusst, sie kommt nicht aus dem Bundesland, sie kennt sich da nicht so aus, die war da so auf der Durchreise. Das war so ein Vorteil für ihn. Aber ich glaube, dass sie das auch einfach maskiert hat, weil was soll sie jetzt sagen? Soll sie jetzt sagen, stopp halt an, ich will raus? Wäre eine gute Idee gewesen. Andererseits kann es dann ja zur Eskalation kommen in dem Moment.
Was würden Sie denn einer Frau in dieser Situation raten?
Wahrscheinlich so ein Trick.
Also natürlich erstmal gar nicht einsteigen.
Ja, aber auf keinen Fall einsteigen, aber ich würde wirklich sagen, so ein Trick. Hm. Ich würde sagen, wenn Sie da also nicht gerade in der Waldgegend sind, sondern in einem nächsten Ort, irgendwo fährt er ja auch durch Ortschaften, dass sie vorspielt, dass es ihr ganz schlecht geht, dass sie sich übergeben muss, dass sie sofort anhalten muss, um dann sofort rauszurennen und dann auch gleich bei einer belebten Gegend zu sein, um jemanden anzusprechen. Die Frau wusste ja nicht, dass das passieren wird. Es wäre ja so eine Aktion total peinlich, wenn da, ja, aber darüber muss man stehen. Das ist völlig egal. Es ist eine Person. Und wenn das noch so peinlich ist und der wirklich eigentlich nur ein Talentscout war, dann ist es eben so. Aber dann ist man, das Risiko muss man ja nicht eingehen.
Ja. Wie haben Sie ihn dann in der persönlichen Begegnung erlebt? Also Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie dann, als Sie ihm mal gegenüber saßen, auf einmal gemerkt haben, oh, jetzt verstehe ich besser, wie das funktionieren konnte.
Ja, also es war so ein sehr selbstbewusster Mann, sehr laut, von sich überzeugt und so ein bisschen, ja, ich habe schon gesagt, prollig. Also mich hat er immer an so einen Menschen aus dem Fernsehen erinnert, der so im Big Brother Haus ist oder bei Frauentausch mitmacht oder einen richtigen Unterhaltungswert hat, dem man gerne zuhört, der auch irgendwie nicht schmierig, eklig, pervers wirkt irgendwie, sondern eigentlich auch einen Schlag bei Frauen hat, der so ein Kumpeltyp ist, der schnell ins Gespräch kommt mit anderen, der eigentlich gar nichts Böses im Schilde führt. Das war ja das Verwirrende. Ja, man hat ja auch manchmal so eine Vorstellung, dass so ein Vergewaltiger jemand ist, der findet keine Frau, der guckt immer nach unten und ist so ein bisschen ja, ängstlicher und hat aber alles im Kopf, also seine Fantasien, die er versteckt. Und so wirkte er gar nicht. Also auch nicht irgendwie, dass er irgendwelche ganz perversen Fantasien hätte oder eben Probleme hätte, Frauen kennenzulernen, sondern so ein Typ, der mitten im Leben steht, der anpackt, der fleißig ist, der aktiv ist, der war auch in der Sicherungsverwahrung sehr aktiv, der hat viel gearbeitet, der musste auch immer was in den Händen haben und ausgelastet sein. Also keiner, der irgendwie auch träge im Bett liegt und nichts zustande bekommt.
Und unterhaltsam.
Unterhaltsam, super unterhaltsam. Der hat super interessante Geschichten erzählt, wo man aber auch gemerkt hat, ja, die sind irgendwie interessant und faszinierend, aber können nicht stimmen. Und ich habe dann immer weiter nachgehakt und mehr Details dazu gewollt. Zum Beispiel hat er erzählt, ach, sein Bruder sei ja mit einer Schauspielerin zusammen und die heißt so und so. Und die heiratet er jetzt. Und wenn er wollte, könnte er die jetzt einladen zum Sommerfest und die würde ihre Schauspielerkollegin mitbringen und sowas. Und er hat auch ganz offen über Sexualität gesprochen, hat mir dann immer von irgendwelchen Dokumentationen erzählt. Er hat jetzt von einem Flatrate-Puff gehört. Das finde ich ja super spannend, das Konzept. Und das würde ja nur funktionieren, weil die Männer alle so alkoholisiert sind. Dann würden die das sowieso nicht lange durchhalten mit den Frauen. Und er hat dann auch gesagt, ach, er selber wäre ja auch so gerne, wenn er eine Frau gewesen wäre, entweder Pornodarstellerin geworden oder Prostituierte. Er findet Sex toll und findet es toll, damit sein Geld zu verdienen. Solche Sachen, also so abgebrüht. Aber wirklich, man hat gesehen, seine Augen funkeln und er ist so richtig begeistert davon. Also das meinte er ernst.
Hat er erklärt, warum er die Taten begangen hat? Weil Sie haben ihn ja auch beschrieben als jemand, glaube ich, der durchaus ja wiederholt in festen Beziehungen war, also
der hat wahrscheinlich sehr viele Sexualpartnerinnen gehabt, weil der auch so ein interessantes Leben geführt hat, immer gereist ist, in so einer Rockband war. Das war gar nicht sein Problem. Deswegen, klar, habe ich ihn gefragt. Wir haben viel über seine Straftaten gesprochen. Das war mal einer der wenigen Männer, der jetzt nicht gesagt hat, das war ich gar nicht, also das geleugnet hat und auch nicht verharmlost hat. Aber bei ihm war eben seltsam die Gründe, die er angegeben hat. Er hat mir von vornherein erzählt, ja, also mein erstes Opfer habe ich ja nur vergewaltigt, weil ich mich an ihr rächen wollte. Das war eine Lehrerin, die mich richtig getriezt hat in der Schule. Und da habe ich gesagt, Moment mal, ihr erstes Opfer war 15, 16 Jahre alt. Wie kann das sein? Kann ich ihre Lehrerin sein? Und da war er fast so ein bisschen verwirrt. Und da habe ich gedacht, meint er vielleicht eine andere Vergewaltigung im Dunkelfeld, von der niemand wusste? Was will er denn jetzt eigentlich? Und dann hat er irgendwann umgeschwenkt und hat gesagt, naja, dann hat die mich vielleicht an die erinnert. Und ich hatte einen Hass auf Frauen. Und da habe ich gesagt, ja, aber sie waren doch auch immer in Beziehung mit Frauen, waren verheiratet. Das passt doch jetzt auch nicht. Und naja, ich habe ja nur einen Hass auf arrogante Frauen. Und die vergewaltige ich dann. Und dann habe ich gesagt, aber sie haben mir doch auch erzählt, das letzte Opfer fanden sie irgendwie sympathisch. Und die haben sie trotzdem vergewaltigt. Also schlussum würde ich sagen, der wusste das selbst nicht.
Also sagt man ja immer, es geht eigentlich mehr um Macht als um Sexualität.
Ja, bei ihm selbst, natürlich gab es da auch einen Machtanteil, also dass die irgendwie machen, was er möchte. Aber ich glaube, bei ihm war es auch so ein bisschen, das ist auch so was Psychopathisches. Es gibt so eine Anekdote von einem Psychopathen, der aus dem Haus geht, seine Geldbörse vergessen hat und anstatt zurückgehen zu gehen, einfach jemanden überfällt und das Geld klaut, einfach weil das jetzt näher ist. Ja, und bei ihm kam es mir auch so vor, er hat sich gelangweilt, er brauchte Stimulation, hatte Lust auf Sex, hat sich auf eine Suche begeben. Ich bin mir sicher, wenn die Frauen das vielleicht auch von sich aus jetzt angefangen hätten, im Auto auf seinen Avancen irgendwie zu reagieren oder das angeboten hätten, hätte das vielleicht auch gar nicht vergewaltigen müssen. Ne? Ich glaube, er hat es einfach ausprobiert und gekonnt und das ist so meine Theorie zu ihm.
Wie erklärt sich, dass Psychopathen so gut manipulieren können, wenn sie selber ja nicht so empathiefähig sind und generell ja auch sehr, sehr gefühlsarm sind? Also das ist mir immer so ein Rätsel, wie es ihnen dann dennoch gelingt.
Ja, das fand ich auch sehr rätselhaft und widersprüchlich lange. Ich habe das dann auch mal den Warbird die hergefragt. Ich habe so eine Fortbildung gemacht.
Ach, cool.
Und gefragt, wie kann das denn sein? Das ist so paradox. Und der hat mir dann eine Erklärung gegeben, die fand ich super schlüssig. Und zwar, wenn wir jetzt als Nicht-Psychopathen in irgendeine neue Situation kommen, zum Beispiel in ein neues Arbeitsumfeld mit neuen Kollegen oder einen Vortrag halten müssen oder sowas sehr Aufregendes, dann sind wir ja von unseren Emotionen schon manchmal ziemlich überwältigt, sehr angespannt. Mhm. Und dann kann man sich manchmal nicht mal den Namen einer anderen Person merken und geschweige denn irgendwie, wie die jetzt gerade guckt. Also das ist alles nur so schemenhaft und man ist so aufgeregt. Und diese Aufregung, diese Emotionen haben die eben nicht. Denen sind auch die Konsequenzen egal, wenn sie da jetzt nicht gut ankommen. Das ist für die gar nicht so schmerzhaft wie für uns. Und das heißt, sie können sich zurücklehnen innerlich, sie haben eben dieses Gefühl gar nicht und werden davon auch nicht gestört und können ganz, ganz entspannt andere Menschen beobachten. Und auch die Mimik beobachten, die sich merken, abspeichern und dann auch sich merken, wie andere darauf reagieren, was das bei denen auslöst. Und dann das auch nachproben vom Badezimmerspiegel, sage ich mal, und dann gezielt anwenden. Die finden das so reizvoll.
Machen die das wirklich?
Ob die das wirklich vom Spiegel...
Klar, ist jetzt empirisch schwer messbar, ja. Wurde Ihnen das auch mal erzählt?
Ganz interessant, es gab so eine Geschichte von Robert D. Hare, der hat auch ein Psychopathiebuch geschrieben und der hat Nicole Kidman für eine Rolle in Malice darin trainiert, wie sie als Psychopathin sein sollte, also wie sie sich da fühlen sollte und hat ihr eine Geschichte erzählt. Die Geschichte kann ich kurz erzählen. Er hat gesagt, stell dir vor... Also du bist Psychopathin, ne? Stell dir vor, du gehst eine Straße lang und siehst einen Unfall von einem Kind. Das ist schwer verletzt, liegt das am Boden, blutet. Es hat sich schon eine Menschentraube darum versammelt und du gehst auf dieses Kind zu, siehst noch so einen Spritzer Blut an deinem Schuh und sagst so, oh shit. Und dann schaust du dir das Kind an, bist fasziniert davon, aber nicht abgeschreckt. Und du hörst eine Frau, die ganz laut schreit und total verzweifelt ist, das ist die Mutter des Kindes, und du beobachtest diese Frau, siehst die Mimik und wie sie sich gebärdet und du prägst dir das ganz genau ein und bist irgendwie super interessiert daran und fasziniert davon, gehst nach Hause, gehst in dein Badezimmer, schaust in den Spiegel und imitierst den Gesichtsausdruck dieser Mutter. Das hat der Robert D. Hare Nicole gesagt, also Nicole Kidman. Und ich fand das Beispiel so gut, dass ich das auch in meinem Buch aufgenommen habe. Und deswegen habe ich das gesagt mit dem Badezimmerspiegel. Aber das muss ja nicht sein, dass man es tatsächlich vom Spiegel probt. Sondern letztlich ist ja die Mimik, die kann man ja sogar mit Emojis ganz leicht nachzeichnen. Ne? Wenn man lächeln, ist ja klar. Oder wenn man so ein bisschen sich wundert und was nicht glaubt, dann zieht man die Augenbrauen zusammen. Oder Überraschung, da zieht man die Stirn hoch und macht die Augen groß. Und das ist ja... Die haben ja die Muskeln im Gesicht, die können das ja genauso imitieren, aber sie fühlen das dann eben nicht und können das dann gezielt auch einsetzen, um Menschen zu täuschen.
Sie haben halt den Vorteil, ne, dass sie dann keine Scham haben oder kein, ne, also was ja ein nicht-psychopathischer Mensch oder ja dann Scham spürt, wenn er jemand jetzt richtig anlügt oder was vortäuscht und das mit derlei Dingen müssen die sich nicht rumschlagen.
Ja, sie haben eben kein Gewissen und ja, sie freuen sich einfach nur, wenn das klappt, wenn das funktioniert, wenn sie jetzt wieder einen getäuscht haben. Das tut ihnen nicht weh.
Wie kann es gelingen, so einen Menschen ungefährlich zu machen? Wie diesen Titan, den Sie jetzt beschrieben haben. Sie sagten ja schon, der war schon der da ganz oben in der Top 10 oder in der Skala war.
Das ist schon ein langer Weg. Und es gibt auch Studien, die sagen, Therapie von Psychopathen gelingt nicht wirklich. Man macht die nur gefährlicher, weil sie eben lernen, sich besser anzupassen und zum Beispiel Empathie besser vorzutäuschen.
Das für den Workshop dann. Das ist für die wie ein Workshop.
Ja, dann. Genau. Wie so ein Training, um sich besser darzustellen. So pessimistisch will ich jetzt nicht sein, weil man muss ja auch weiter forschen und auch ausprobieren. Und ganz konkret in der Sicherungsverwahrung war es immer so, dass man immer erstmal eine Beziehung eingegangen ist mit denen dann auch, also Psychopathen lernen nicht durch Bestrafung so gut, sondern durch Belohnung. Das heißt, man musste auch Anreize schaffen, mehr Lockerung, wenn sie dann wirklich zu der Therapie gegangen sind. Und dann hat man die langsam systematisch rausgelockert. Ne, es gab natürlich auch Therapiegruppen und so weiter. Und ganz oft war es dann aber schon so, dass die Männer sich dann selbst ein Bein gestellt haben. Also wir würden ja jetzt befürchten, oh, wenn man die ein bisschen lockert, die begehen gleich wieder eine ganz schreckliche Straftat. So war es aber tatsächlich nicht, sondern die haben ja auch andere Bedürfnisse, wo sie so ein bisschen impulsiver sind und schnell handeln, ohne nachzudenken und weniger empathisch sind. Das sind dann ganz triviale Sachen, sodass sie dann auf einmal Alkohol trinken, obwohl sie es nicht dürfen, zu spät zurückkommen, irgendwo sich eine Unterschrift geben lassen, dass sie in der Schule sind, aber in Wirklichkeit tingeln sie irgendwie durch die Stadt, sowas. Und das kommt dann schon eher raus. Das bedeutet dann aber auch, dass sie zurückfallen und auf eine andere Lockerungsstufe und dann weniger Freiheitsgrade haben. Man versucht einfach ganz viel und guckt, wie sie sich entwickelt haben.
Also weil das so rote Flaggen sind wahrscheinlich, ne? Oder dann jetzt, klar, jetzt ist er nur mal kurz ausgebüxt und hat ein Bier getrunken, aber das macht er noch zweimal und beim nächsten Mal ist es dann schon der nächstgrößere Schritt oder eben und dann eben auch gefährlichere.
Man sagt dann in der Justiz ganz einfach, derjenige ist nicht absprach- und vereinbarungsfähig und dann wird ihm das entzogen. Also die fallen einfach auf eine andere Lockungsstufe zurück. Ja.
Wie verlief dann die Therapie mit Titan?
Mit Titan verlief es so, also wir haben uns eigentlich über die gesamte Zeitspanne ganz gut verstanden, konnten eine gute Arbeitsbeziehung etablieren. Wir haben versucht, ihnen auch Anreize zu schaffen, also dass man ihn so ein bisschen weiter lockert. Ich habe dann irgendwann die Einrichtung verlassen. Ich habe im Nachgang gehört, dass er auch mal ausgebüxt ist, tatsächlich.
Oh, okay.
Aber zurückgekehrt, ja. Er tat mir tatsächlich auch irgendwie ein bisschen leid, weil ich glaube, er wusste schon, dass er anders ist. Er hat ja selbst über sich auch gesagt, dass er so eine Art Kriminalitätsgen hätte. Fand ich ganz interessant. Da ging es darum, ja, wollen Sie mal Kinder haben? Und hat er gesagt, nö. Also wenn ich ein Kind habe, dann gebe ich ja mein Gen weiter, mein Kriminalitätsgen. Ich habe das auch von meinem Vater geerbt. Und dann ist die Person, mein Kind ja immer nur ein Knast. Das will ich nicht. Also ich glaube, er hat das schon gespürt, dass da irgendwie was war. Und es war irgendwie so ein bisschen schade, weil er ja eigentlich auch offen über seine Straftaten geredet hat. Aber wie kann ich ihn jetzt ich kann ihn ja kein Empathie-Chip oder so ein Emotionschip einpflanzen. Deswegen war es bei ihm schon so, dass man immer weiter versucht hat, mit Lockerung vorzugehen und so gehofft hat, dass er das einsieht. Weil Psychopathen lernen eher, wie gesagt, durch Belohnung als durch Bestrafung. Und sie sind ja rationale Typen. Sie können ja schon abwägen. Es hat jetzt mehr Vorteile, mich anzupassen, keine Straftaten zu begehen, weil ich dann in Freiheit bleiben kann. So ist dann eher der Ansatz.
Gab es denn Erfolgserlebnisse? Also Sie haben jetzt schon einen sehr guten Einblick gegeben, wie hart und fordernd die Arbeit ist. Aber gab es denn auch Erfolgserlebnisse?
Wenige, muss ich sagen. Also man schraubt dann auch seine Erwartungen ziemlich herunter. Bei einem Untergebrachten war es schon Erfolgserlebnis, dass er mir irgendwann mal die Hand gegeben hat zur Begrüßung und mir dabei in die Augen geschaut hat. Das war nämlich einer, der war so sperrig und hat mich ganz oft beleidigt und beschimpft. Und das habe ich aber nicht persönlich genommen, weil das war von Anfang an so. Und das hätte auch bei jeder anderen oder bei jedem anderen so gemacht. Aber wir sind mit ihm in eine Tierhandlung gegangen. Also der Allgemeine Vollzugsdienst hat ihn begleitet und ich kam später hinzu. Und das war auch der Moment, wo ich ihm die Hand gegeben habe. Und wir haben ihm einen kleinen Hamster gekauft, weil der war sehr tierlieb. Das war ein schöner Moment. Das war wirklich eigentlich, das war relativ auch zum Anfang meiner Tätigkeit dort. Und das war so der beste Tag überhaupt, weil er sich so über dieses Tier gefreut hat und ich mich auch. Und dieser Hamster war echt wie so eine Verbindung. Der Hamster ist irgendwann gestorben und hat wirklich auch geweint mal. Also hat dann auch mal Gefühle gezeigt. Das fand ich schon irgendwie ergreifend. Und er wurde auch in der Therapie dann milder. Also hat mich nicht immer so beleidigt und war nicht mehr so angespannt. Also das war auch ein Typ, der hat, wenn ich dann mal eine Pause gelassen habe und nicht gleich die nächste Frage gestellt habe, saß er dann da und hat gesagt, ja was denn? Na was denn jetzt? Sowas, ne? Also super unangenehm. Wollen Sie mal Ihre Kollegin anrufen und fragen, wie es weitergeht? Also und ich saß dann immer mit solchen Schweißflecken dort. Super unangenehm. ja, dann war es bei manchen auch ein Erfolg, wenn die aufgehört haben, Drogen zu konsumieren. Die kamen in Sicherungsverwahrung auch an Drogen. Und dann, wenn die dann schon monatelang einen negativen Drogentest hatten, hat man ja schon gemerkt, die bemühen sich. Das ist nicht einfach für die. Die Umgebung ist ja trotz dieser ganzen Angebote doch relativ monoton. Sie schaffen das dann irgendwie. Dann auch, wenn sie dann über ihre Straftaten angefangen haben, offen zu reden. Da erinnere ich mich an einen Mann, der hat mehrfach Vergewaltigung begangen, auch geplant mit einem Kleintransporter, wo er dann auch Kabelbinder und eine gewisse Ausrüstung hatte, mehrfach Frauen vergewaltigt hat, und der hat dann aber immer behauptet, er könne sich an nichts erinnern.
Das ist so rumgecruised.
Rumgecruised, das ist ja auch so ein typisches Verhalten. Aber zu seinen Taten hat er gesagt, er erinnert sich an nichts. Er würde ja gerne darüber sprechen, aber erinnert sich an nichts. Und das ist auch gar nicht möglich, das ist nur eine Schutzbehauptung. Und der war dann in so einem sehr intensiven Sexualstraftäterprogramm, das auch über ein Jahr ging und mit mehreren Stunden wöchentlich. Und wo es dann darum ging, die Delikte zu besprechen, hat er sich dann wirklich auch geöffnet und konnte darüber sprechen. Das war ein großer Erfolg. Das hätte man gar nicht für möglich gehalten, weil der wirklich über Jahre hinweg gesagt hat, ich kann mich nicht erinnern. Das war übrigens auch ein sehr netter, freundlicher Untergebrachter. Und dann habe ich tatsächlich auch jemanden entlassen. Ich war da nicht so von überzeugt, dass der weniger gefährlich ist, ehrlich gesagt. Nur aus Altersgründen. So Alterseffekte gibt es auch. Je älter man wird, desto weniger gefährlich ist man. Weil auch das Testosteron runtergeht, die Libido, das Aggressionspotenzial. Bei dem, der war auch schon älter, aber gleichzeitig habe ich gedacht, der hat immer noch sexuell abweichende Fantasien. Der hat so sadistische Tendenzen. Das Gefühl war nicht gut, aber ich glaube, er ist jetzt auch schon über 5 Jahre wieder entlassen. Und soweit ich gehört habe, hat er keine Straftat begangen.
Sie arbeiten selber jetzt nicht mehr in der Sicherungsverwahrung. Warum haben Sie sie verlassen?
Ja, ich hätte auch noch länger dort gearbeitet. Das hat mir schon gefallen, die Tätigkeit. Ich wollte schon im forensischen Bereich bleiben. Es gibt nicht so viele interessante Jobs. Also ich wollte jetzt nicht normale Therapeutin sein. Und deswegen, es hat sich einfach was ganz Interessantes Neues ergeben. Da wollte ich mich eben bewerben, das ausprobieren. Das hat auch geklappt. Und dann weiß ich auch, dass man diesen Job jetzt nicht für immer machen sollte oder für sehr, sehr lange Zeit, weil das ja emotional doch ganz schön angreift und weil es auch an sich körperlich unsicherer wird. Also es kann einen ja doch irgendwie jemand mal angreifen.
Ist das häufiger mal vorgekommen, dass es zu einem Angriff kam oder zu einer Bedrohung?
Tatsächlich eigentlich nicht. Ja. Also es gab mal einen Vorfall mit einer Psychologin, die hat auch mal einen Alarmknopf ausgelöst. Es war aber auf dem Flur eine Situation, also die wurde das nicht eingeschlossen mit demjenigen. Dann ist derjenige auch gleich zurückgewichen und es gab dann so eine Situation, wo dann Aussage gegen Aussage stand. Aber zum Glück ist das nicht passiert. Ich muss auch sagen, ich hatte immer eher so ein bisschen Angst davor, dass es so eine instrumentelle Aggression gibt, also so eine geplante Sache, dass jemand versucht, mich einzuschließen, also sich mit mir einzuschließen in meinem Büro und dann mich irgendwie vergewaltigt oder quält oder wie auch immer oder sogar tötet. Sowas. Aber nicht so, dass jemand jetzt im Gespräch, weil ich ihn härter konfrontiere, dass er dann irgendwie aggressiv wird. Da hatte ich das Gefühl, die sind erst nicht ganz so schlimm impulsiv, sind ja auch nicht, haben ja auch keine schweren psychischen Störungen wie eine Schizophrenie oder sowas und können sich noch ganz gut beherrschen. Und das habe ich nicht so befürchtet, ehrlich gesagt, sondern eher sowas Geplantes.
Es gab ja auch einen Fall in Ihrem Buch, den fand ich ganz faszinierend, aber auch echt ein bisschen creepy, wo die ganze Einrichtung oder vielmehr der Anteil der Therapeutinnen schafft, terrorisiert wurde, wahrscheinlich von einem der Insassen.
Ja.
Können Sie erzählen, was da war?
Ja, das war gleich am ersten Arbeitstag, wo ich damit konfrontiert wurde. Da wollte ich die Kollegin kennenlernen oder die Kolleginnen, und dann habe ich eine angesprochen und habe gesagt, wollen wir zusammen essen gehen, und habe sie gefragt, wie sie heißt, und die wollte mir ihren Namen gar nicht sagen. Hat nur gesagt, du musst hier ruhig sein, du musst hier aufpassen, du kannst jetzt hier nicht deinen Vornamen sagen. Dann habe ich gesagt, ja, ist ja okay, ich spreche ja schon ganz leise. Und dann ist sie mit mir in die Kantine gegangen und hat mir dann die Geschichte erzählt. Die war sehr, sehr angespannt, weil ihm so seltsame Dinge vorgefallen sind in der Sicherungsverwahrung. Und zwar haben mehrere Kolleginnen vor mir gekündigt. Es waren nur Frauen, es waren so Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen. Und eine hat einen Therapiebegleithund mitgenommen in die Einrichtung. Das waren nur wenige Wochen. Und bei ihr wurde dann zu Hause eingebrochen, als sie nicht da war, und der Hund wurde entführt. Total unheimlich. Und der Hund wurde dann auch irgendwo ausgesetzt und von anderen Menschen ins Tierheim gebracht. Und bei einer anderen Kollegin wurde auch eingebrochen, aber es wurde nichts gestohlen, sondern da waren nur die Wertgegenstände fein säuberlich auf den Küchentisch gelegt. Also so komisch. Und sie hat gesagt, auch wurden Autoreifen zerstochen von jemandem. Und ich habe gedacht, oh Gott, das ist ja komisch, aber das ist ja unheimlich. Und wer steckt denn dahinter? Und dann hat sie gesagt, ja, wir vermuten, dass es einen Untergebrachten gibt, der heißt Wolfram, der steckt dahinter. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das denn für ein Mann und warum sollte er denn überhaupt das tun? Und dann hat sie gesagt, ja, sie wissen das auch nicht. Es gab eigentlich jetzt keinen Streit oder sowas. Sie glaubt einfach, dass es ein Vergewaltiger ist und dass der irgendwie Kontrolle und Macht genießt. Der war wohl auch eher unterwürfig im Kontakt mit den Kolleginnen und hat das wohl organisiert. Und das ist so rausgekommen, also man konnte es ihm nicht wirklich nachweisen, aber man hat ein Smartphone bei ihm gefunden und er hat Social Media genutzt. Und eigentlich sind ja auch die Adressen gesperrt von den Kolleginnen, aber man vermutet, die eine Kollegin hatte auch ihren Partner damit vollen Namen irgendwo angegeben und der hat einen Firmensitz und darüber konnte man irgendwie rausfinden, dann, wo sie wohnt. Oder man kann ja auch Helfer haben draußen, die das Ganze beobachten und das dann ausführen. Aber leider konnte man ihn nicht überführen, aber es gab noch so mehrere Hinweise darauf, dass er es gewesen ist. Er hatte auch manchmal so Fotomontagen auf seinem Handy zum Beispiel mit so pornografischen Körpern und Köpfen, aber von Kolleginnen und sowas.
Oh, okay. Ja. Aber das ist richtig Psychoterror. Das ist ja
richtig
so
schlimm.
Hannibal Lecter-mäßig.
Ja, und ich meine, ich habe da gerade frisch angefangen und dann höre ich so eine Geschichte. Das fand ich super unheimlich.
Hat dann irgendwann aufgehört oder hat man ihn dann konfrontiert mit der Frage, ob es war oder?
Also die Kolleginnen haben ja gewechselt und ich glaube, man wollte ihn einfach auch mal überführen und gucken, was weiter passiert, aber da entstand nichts weiter raus, ja.
Sie haben über die Psychopathen und Narzissten gesprochen, bei denen Sie halt vorher auch schon wussten, dass sie es waren. Und das ist ja aber auch immer ein großes Thema. Also natürlich die Narzissten in unserer Gesellschaft und aber auch die Psychopathen. Ne? Dieses der Top-Manager, der ein Psychopath ist. Gibt es die wirklich so häufig? Weil also ich persönlich, ich kenne natürlich diese Geschichten und denke mir auch immer so mancher, also will ich jetzt keinen Namen nennen oder manche Vorstandsvorsitzende oder so weiter, ja, das sind alles Psychopathen. Aber ehrlich gesagt habe ich selber noch nie so das Gefühl gehabt, okay, ich sitze jetzt jemandem gegenüber und der ist ein Psychopath. Erkennen Sie die jetzt häufiger oder haben Sie jetzt häufiger das Gefühl aus Ihrer Erfahrung heraus?
Tatsächlich ist es total schwer.
Sie sind unter uns und Sie sind nicht nur in der Sicherungsverwahrung, sondern Sie sind auch eben so diese berühmten erfolgreichen Psychopathen.
Also tatsächlich ist es immer schwer, einen Psychopathen zu erkennen, gerade wenn man keine Akten hat dazu. Ja. Das liegt daran, dass Psychopathen ihre Gewissenlosigkeit und auch ihre Gefühlsarmut hinter einer Maske der Normalität verstecken können. Das fallen gar nicht auf besonders. Es gibt auch Forschung, die sagt, ja, in solchen Berufsgruppen wie jetzt bei CEOs von Firmen oder bei Rechtsanwälten sind die Psychopathie-Scores schon höher. Das heißt jetzt nicht, dass es ein Vollblut-Psychopath ist, aber die sind schon mal höher als bei anderen Menschen. Das heißt, die sind sehr durchsetzungsstark, beharrlich, die setzen vielleicht auch Mittel ein, die nicht so moralisch sind, aber deswegen begehen sie noch keine Straftaten. Das kommt schon vor und das gibt es. Und woran man die dann erkennt, ist, das widerspricht jetzt mit dem bisschen, was ich vorher gesagt habe, aber es gibt auch Studien, die sagen, man hat schon so ein Bauchgefühl dazu. Also in dieser Studie hat man Menschen kurze Ausschnitte, Videoausschnitte von Straftätern gezeigt mit hohen Psychopathiewerten, die gerade ein Interview geführt haben, aber wo sie gerade an einem Stück mal einen Monolog gehalten haben, nicht über die Straftaten und dann auch von Männern mit weniger hohen Psychopathiewerten. Mhm. Und die Probanden konnten schon erkennen, wer ist hier der Psychopath, also wer hat eher psychopathische Eigenschaften. Also man hat schon so ein bisschen so ein Bauchgefühl dafür, vor allem wenn man nur ein 5-sekündiges Video sieht und nicht ein 10-sekündiges. Also so der erste Impuls, wenn einem irgendwie jemand ein schlechtes Gefühl bereitet oder wenn man auch das Konzept der Psychopathie kennt und dabei auch mal darauf achtet, wenn man jemanden kennenlernt, ist das schon hilfreich. Und dann gibt es aber noch andere Kriterien. Also gerade wenn man sich diese Liste nachher anschaut, nach dieser Psychopathie-Checkliste, kann man ja schon Eigenschaften herausfinden, die auffallen. Also wenn ich schon so eine Ahnung habe, frage ich auch oft die Leute mal, und wann bist du eigentlich mehr so ein ängstlicher Typ oder wie würdest du eigentlich reagieren, wenn du jetzt einen schlimmen Unfall siehst oder guckst du gerne Horrorfilme? Weil Psychopathen würden das ja immer eher faszinierend finden. Klar ist die Frage, ob sie dann ehrlich darauf antworten würden, aber vielleicht ist es ja auch cool, einfach keine Angst zu haben. Ne? Also vielleicht würden sie das ja auch zugeben. so ein bisschen kann man, also es gibt auch dieses psychopathische Starren teilweise, dass sie einen so fixieren. Das gibt es natürlich auch mal manchmal bei anderen Menschen. Aber wenn so verschiedene Eigenschaften zusammenkommen, dann geht es vielleicht in die Richtung. Das heißt aber nicht, dass sie schon Straftaten begehen müssen. Ne?
Also das psychopathische Starren ist dieses nicht blinzeln.
Nicht blinzeln oder sehr wenig blinzeln, selten blinzeln, ja.
Haben Sie das wirklich so wahrgenommen? Also, das sind ja so diese Äußerlichkeiten, mit denen muss man vorsichtig sein.
Vielleicht hat jemand auch
besonders viel Tränenflüssigkeit oder was weiß ich, was es da für eine Augen- oder für eine biologisch-medizinische Erklärung auch geben könnte für wenig Blinzeln.
Aber mir ist es aufgefallen bei diesem Wolfram, der den Hund da entführt hat und also mutmaßlich. Den hatte ich auch mal in Vertretung gehabt und da hat er so eine Art Krisengespräch gebraucht und ich konnte irgendwann gar nicht mehr darauf achten, was er mir eigentlich erzählt, weil ich immer geschaut habe, ich wusste das vorher nicht, dass es bei Psychopathen so ist. Hab da noch keine Studien zu gelesen und habe mich immer nur gewundert, warum blinzelt der nicht und wann blinzelt der überhaupt? Und irgendwann habe ich mir eingebildet, der blinzelt einfach immer, wenn ich blinzle, sodass ich das nicht merke. Kann ja eigentlich auch nicht sein. Und dann habe ich mich da informiert und Studien gelesen und rausgefunden, ja, die haben eben so einen starren Blick, weil sie auch weniger ängstlich sind. Und man vergleicht das so ein bisschen wie so ein Raubtier, das seine Beute fixiert. Und auch Frauen berichten das ja manchmal, dass sie so komisch angestarrt werden von Männern. Das heißt ja nicht, dass sie Psychopathen sind, oder? Aber das ist dieses, es ist ja so ein Modus von so einer Jagd. Ne? Wenn man jetzt ein Tier jagen müsste, würde man ja auch sich ganz und gar wie so einen Tunnelblick auf die fokussieren. Und solchen Blicks haben wir jetzt auch mal Freundinnen erzählt, haben die schon wahrgenommen, wenn ein Mann so im Club einen so über mehrere Meter weit anstarrt. So.
Sie haben ja am Anfang erzählt, dass Sie neugierig waren darauf, diese Menschen zu sehen. Sind Sie dadurch ängstlicher oder selbstsicherer geworden? Nun, da Sie ihnen gegenüber gestanden oder gesessen haben, häufiger.
Ich würde sagen, weder noch, ehrlich gesagt. Also ich bin noch genauso ängstlich wie vorher. Also die Arbeit hat mich jetzt nicht so geprägt, dass ich sage, hier sind überall noch Psychopathen. Im Gegenteil, da würde ich sagen, im Gegenteil. Ich weiß, es sind ganz, ganz wenige Menschen. Und die sind, wenn dann, in solchen Einrichtungen eher untergebracht. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich jetzt da nicht so viel Kontakt habe. Und bin froh darüber, dass ich so viele Menschen in meinem Umfeld habe, die wirklich Gefühle haben, Empathie, und genieße das sehr.
Frau Giebel, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
Dankeschön.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.